Ja, wir sind im Text der Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 12. Und eigentlich habe ich mir gedacht, jedes Mal, wenn ich herkomme, bekomme ich immer wahnsinnig großartige Texte. Also entweder sind sie herausfordernd oder so die Kategorie Ja. Aber eigentlich, wenn man sich diesen Text anschaut, ist es ein großartiger Moment in der Geschichte einer jungen Kirche. Um das aber richtig verstehen und einordnen zu können, muss man vielleicht ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sich Gedanken darüber machen, was in der Apostelgeschichte in Kapitel 12 passiert ist. Und ihr habt das sicherlich mitbekommen, denn in Kapitel 12, da brennt so richtig die Luft. Jakobus, einer der Zwölf, wird hingerichtet, Petrus kommt ins Gefängnis, wird durch ein Wunder nachher dann wieder befreit, die Gemeinde in Jerusalem erlebt einen massiven Druck. Und genau unter diesem Druck und auch durch die Zerstreuung passiert etwas, wo ganz woanders, nämlich in Antiochia, etwas Neues. Es entsteht eine neue Gemeinde mit einem völlig anderen Stil. International, multikulturell, voller Prophetie, Gebet und Fasten. Aber auch eine Gemeinde voller Sehnsucht. Und ich habe mir gedacht, das müsst ihr nachher dann rausschneiden, das war sicher keine evangelikale Gemeinde. Voller Prophetie, voller Gebet, voller Fasten, voller Sehnsucht, international, multikulturell. Ich habe mir gedacht, das ist ein schönes Vorbild. Diese Gemeinde war nämlich bereit zum Hören und auch zum Handeln. Und genau dort setzt unser heutiger Text ein. Zwei Männer, Barnabas und Saulus, mittendrin. Und was folgt, ist keine romantische Hochzeits- oder Missionsreise, sondern es ist eine Geschichte voller Kraft, voller Kampf, voller Wunder, aber auch eine Geschichte voller Entscheidungen. Ich möchte noch gerne beten, bevor wir einsteigen. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du uns immer wieder dein Wort schenkst als Licht auf unserem Weg. Ich möchte dir Danke sagen für die Geschichten, die wir lesen können, für die Geschichten, die du geschrieben hast mit Menschen, die sich dir zur Verfügung gestellt haben. Ich möchte dich bitten und ich lade dich ein, dass du heute da bist und zu unser Herz sprichst. Dass du unser Herz formst, dass wir offen sind, dass wir hören für das, was du uns zu sagen hast. Dass du uns bereit machst, auch zu gehen und treu dir zu dienen. Amen. Kurzes Handzeichen, ganz kurze Frage. Wer hat schon einmal eine wichtige Entscheidung getroffen, ohne 100% zu wissen, wie es ausgeht, aber mit dem Gefühl, ich muss diesen Schritt gehen? Ja? Wer wünscht sich denn klarer zu wissen, wozu Gott ihn in der nächsten Zeit gebrauchen möchte? Und wer sehnt sich danach, Gott manchmal noch so richtig sichtbar eingreifen zu sehen, vielleicht sogar durch Wunder? Hervorragend. Ich würde sagen, ihr habt sehr viel mit der Gemeinde in Antiochia gemeinsam. Das freut mich sehr. In der Vorbereitung und in der Betrachtung von der Text sind mir drei Abschnitte aufgefallen und so habe ich das die Predigt auch heute gegliedert. Drei Punkte relativ einfach zu mitnehmen. Der erste Punkt ist gesandt, hören führt zu handeln. Da war diese Szene, die wir gehört haben in Antiochia, die Leiter der Gemeinde sind im Gottesdienst, sie beten und sie fasten und dann spricht der Heilige Geist. Stimmt, ich sollte ja weiterklicken auch. Großartig. Und dann spricht der Heilige Geist. Kein Blitz vom Himmel, keine dramatische Show, einfach mitten im Alltag des Gottesdienstes, mitten im Alltag der Gemeinde, im Raum des Gebets. Und ich finde das so stark, wenn ich nämlich manchmal an meine eigene Gemeinde denke. Wir denken oft an Ausnahmezustände und Gott spricht eben nur zu besonderen Menschen. Aber nein, Gott liebt die Treue. Er liebt die Treue des Gewöhnlichen. Gott liebt es, in der Treue des Gewöhnlichen zu reden, wenn wir ihm den Raum dazu geben. Nichts Außergewöhnliches. Es ist die Stille, es ist die Ruhe, es ist dieses gemeinsame Beten, Fasten, Ringen um etwas, um bereit zu sein, um seine Stimme zu hören. In meiner Ausbildung war ich in der HTL in Mödling und die ist ja dafür bekannt, ein Stück weit auch, dass sehr kreative Menschen an den WC-Wänden sich, wie soll ich sagen, verewigen. Und zwei Sprüche sind mir wirklich in Erinnerung geblieben. Der erste ist: Wo ist der Ort, wo die Sonne nicht lacht, wo man aus Menschen Tieren macht? Wo ich verlor Kindheit und Tugend, HTL Mödling das Grab meiner Jugend. Ja, der ist schon, wie soll ich sagen, ich habe mir überlegt, mir den zu tätowieren, aber er war dann noch nicht ganz passend, also ihn auswendig zu wissen reicht. Aber der zweite Satz, der mich viel mehr geprägt hat und über den ich heute immer noch sehr intensiv nachdenke, das war gar kein Spruch, sondern lediglich ein Satz, da ist dort gestanden: Reden kann ich mit jedem, schweigen dennoch nicht. Und das ist etwas, das halt heute immer noch, und meine HTL-Zeit, wie man unschwer erkennen kann, ist doch schon ein paar Jahre her. Dieses gemeinsame in der Ruhe Schweigen. Sich mit einem Freund hinzusetzen und einmal nicht zu reden, sondern nur zu schweigen. Sich mit einem Ehepartner hinzusetzen und gemeinsam die Stille auszuhalten und zu genießen. Das ist ein großes Spannungsfeld. Gerade in der Hektik unseres Lebens fällt es uns manchmal schwer, diese Stille auszuhalten. Ich bin von meinem Berufsweg Berater und wenn ich dann so eine Großgruppe habe und dann ist auf einmal Stille und dann ist die Frage, wer hält die Stille am allerwenigsten aus? Das ist der oder diejenige, die als erstes nachher dann eine Antwort gibt. Und es gehört zu meinem Berufsalltag, diese Stille auszuhalten und auch dieser Stille Raum zu geben. Aber man spürt es förmlich, wenn sich in dieser Stille dann so ein Britzeln nachher dann bildet, so eine Spannung. Aber genau diese Stille braucht es, damit wir sensibilisiert werden, damit wir ruhig werden können, um die Stimme des Heiligen Geistes auch zu hören. Und zwar uns zu sagen, was er vorhat. Und genau das haben die Leiterinnen und Leiter in dieser Gemeinde in Antiochia gemacht. Sie haben gebetet und gefastet. Und was ist dann passiert? Sie haben gehandelt. Und sie haben gesendet. Sie behielten Barnabas und Saulus nicht als Aushängeschild für sich zurück, sondern sie sagten: Geht. Gemäß dem Motto: Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Sie haben sie nicht festgehalten und haben gesagt: Oh, Saulus, ohne dich können wir nichts tun. Sie hatten den Freimut, die beiden gehen zu lassen, weil sie das sehr deutlich und klar auch gehört haben. Und genau das ist wahnsinnig herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich merke, Gott sendet oft dann, wenn es für uns menschlich gesehen gar nicht passt. Und manchmal braucht es dieses Senden, manchmal braucht es dieses Loslassen, damit wir das Wunder Gottes auch erleben können. Ich erinnere mich an meinen Moment in meinem Leben, ich habe eine Zeit lang in der Schweiz gearbeitet und eigentlich war das ganz cool. Ja, unter der Woche war ich in der Schweiz und am Wochenende bin ich dann heimgefahren und eigentlich war ich ganz gut im Geschäft, wie man so sagt. Aber innerlich war ich ein bisschen unruhig. Es war die Zeit, wo mein lieber Freund mich damals angerufen hat und gesagt hat: Du Peter, es wäre an der Zeit, Gemeinde zu gründen. Da habe ich gesagt: Das ist eine super tolle Idee, ich wünsche dir alles Gute. Ich bin in der Schweiz. Aber go for it, ich bete für dich. Aber das hat mich so unrund gemacht, dass ich nicht hin und her einfach so fahren konnte, ohne immer wieder diesen Gedanken zu wälzen. Und an einem Abend saß ich im Auto am Weg von der Schweiz nach Wien und ich hörte einen Vortrag von einem Geigenbauer. Ein Geigenbauer, der um 3 Uhr in der Nacht aufsteht, mitten in den Wald geht, um dort an Bäumen zu klopfen, um nachher dann das beste Klangholz zu identifizieren, um die beste Geige draus zu machen. Und er hat nachher dann diesen Werdegang von dieser Geige hat er beschrieben. Und ich als gelernter Tischler eigentlich, ich war total fasziniert. Warum geht er um 3 Uhr in der Nacht, mitten in der Nacht, steht er auf, um das beste Holz zu holen? Eine gute Geige, und ich hoffe, du gibst mir recht, kostet irgendwo zwischen 300 und 500.000. Also es gibt Geigen, die so teuer sind, es gibt auch günstigere Geigen. Aber eine Geige, die nach was klingt, kostet viel Zeit, viel Geld, viel Liebe, viel Hingabe, auch des Geigenbauers. Und auf dieser Reise wurde mir bewusst, wir alle sind in irgendeiner Art und Weise Rohmaterial in Form von Bäumen. Und jeder von uns ist auf irgendeine Art und Weise berufen. Und in dieser Fahrt habe ich gesagt, Herr, was auch immer du mit mir vorhast, ob ich eine Geige bin, die zum Klingen gebracht werden soll, oder eine Gitarre, oder ob ich einfach nur ein simples Stück Brennholz sein soll, das anderen Wärme schenkt, was auch immer dein Weg für mich ist, ich möchte ihn gehen. Und ich war innerlich so unrund, ich hatte aber Klarheit im Herzen, es ist Zeit für einen neuen Weg. Und das war nicht bequem, weil ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich am 20.12.2013, und ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen, am 20.12., wir hatten 14 Tage Weihnachtsferien, und ich habe am 20.12.2013 habe ich gekündigt, ohne zu wissen, wo meine Reise hingeht, ohne einen neuen Job zu haben. Ich habe eine Familie zu Hause, ich hatte 2 Kinder, also die habe ich immer noch, und eine Frau, die ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hat. Und ich habe an diesem Tag, habe ich mein Kündigungsschreiben rausgeschickt. In dem Vertrauen, dass Jesus etwas draus macht. Und heute stehe ich hier mit all dem, was Gott daraus gemacht hat. Ich durfte Teil dieser Gemeindegründung sein. Ich habe Fuß gefasst und ich habe einen Job bekommen. Ich habe Gott gesagt, es gibt 3 Firmen, bei denen ich gerne arbeiten möchte. Platz 1, 2 und 3. Und ich habe einen Job bekommen in der Firma auf dem Platz 1. Und meine Frau hat einen tollen Job bekommen. Und wir durften hier in Wien wieder Fuß fassen. Und das hätten wir wahrscheinlich so nicht gemacht, wenn wir nicht sehr voller Vertrauen auch gesagt hätten, Herr, wir wollen uns bereit machen für das, was du uns sagst. Aber ich habe eine Frage an euch. Was wäre, wenn Gott uns nicht ständig mehr Input geben möchte, sondern einfach unsere Bereitschaft oder auf unsere Bereitschaft wartet, das zu tun, was wir eh schon wissen? Ich glaube, jeder von uns hat tief im Inneren, wenn wir in uns hineinspüren und wenn wir still sind, wissen wir, was wir tun können und was wir tun dürfen, wofür Gott uns berufen hat. Und hier nicht auf großen Input von außen zu warten, sondern einfach die Bereitschaft mitbringen, das zu tun. Der zweite Punkt ist Treue statt Actionheldentum. Barnabas und Saulus, sie starten ohne große Show. Sie verkünden das Evangelium, so wie wir es gehört haben, in den Synagogen. Völlig unspektakulär. Sie tun das einfach, was sie tun sollen, wofür sie ausgesandt sind. Sie gehen in die jüdischen Synagogen und erzählen von der guten Nachricht. In Vers 5b lesen wir, in Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Gut, er wird wahrscheinlich nicht so ausgeschaut haben. Aber er wird das so mit Liebe und mit Hingabe gemacht haben. Und diese Stelle in diesem Text, ich habe gedacht, jetzt habe ich den Text so oft gelesen, aber dieser Vers, hier steckt für mich die stille Schönheit dieses Textes. Es geht nicht um große Events, sondern es geht um konsequente Treue. Sie sind einfach losgegangen, Schritt für Schritt. Sie durchziehen ganz Zypern, Tage und Wochen lang, Kilometer für Kilometer. Und sie machen eins nach dem anderen in unsagbarer Treue. Und manchmal ist der Dienst für Gott nicht ein Feuerwerk, sondern ein langer, langer Marsch. Und vielleicht fühlst du dich auch so, gerade jetzt und heute. Du dienst, du betest, du gibst, aber die große Frucht ist vielleicht gar nicht zu sehen, ist gar nicht zum Greifen nah. Dann möchte ich dich heute ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, einfach dran zu bleiben. Gott sieht dein Dienen. Gott sieht deine Treue. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Er will genau das gebrauchen. Und vielleicht kommt das große Wunder genau dann, wenn du es am wenigsten erwartest. So wie in diesem Text. Wir haben vor mittlerweile jetzt 10 Jahren, ein bisschen länger als 10 Jahren, unsere kleine Gemeinde Lakeside in der Seestadt Aspern gegründet. Und vor 10 Jahren war ich noch voller Elan. Ich bin heute immer noch voller Elan, aber vor 10 Jahren war es noch ein Ticken mehr. Und wir waren so von uns selbst überzeugt, dass wir gestartet haben mit der Vorstellung, okay, wir müssen Strukturen für die Gemeinde bauen, damit wir in 3 Jahren 300 Gottesdienstbesucher gut beherbergen können. Okay, jeder, der schon bei uns war, weiß, 10 Jahre später, keine Angst, wir haben immer noch keine 300 Gottesdienstbesucher. Wir sitzen mit 25, 30 Erwachsenen im Gottesdienst und es hat sich, unsere Einstellung hat sich massiv verändert. Keine große Show, kein großes Big Bang. Wir sind nicht die Schönsten und die Besten unter Gottes Himmel, sondern es geht darum, treu seinen Dienst zu tun, über viele, viele Jahre. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Ich fange jetzt an, 10 Jahre später, in Demut dankbar zu sein für das, was wir geschenkt bekommen haben, um über diese 10 Jahre Gottes Wirken und seine Entwicklung zu sehen und zu erkennen. Ich brauche keine 300 Leute mehr. Ich will das, was wir haben, und damit möchte ich einfach unserem Umfeld dienen. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Also wenn du das Gefühl hast, dass du dienst und dass du betest und dass du gibst und dass diese große Frucht vielleicht nicht sichtbar ist, dann möchte ich dich ermutigen, einfach dran zu bleiben. Gott sieht es und er wird dich reich dafür belohnen. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Punkt. Kraft in der Konfrontation. Dann kommt dieser Moment in Paphos. Da ist der Prokonsul, ein Statthalter, ein Mann mit Einfluss und er ist offen, offen für das Evangelium, offen zu hören, offen für die gute Nachricht. Doch da gibt's einen, diesen Zauberer, diesen Bar-Jesus, diesen Elimas. Und er versucht ihn zu manipulieren und davon wegzubringen, abzuhalten. Und das könnte man in einem Film darstellen wie in so einem Disney-Moment, aber es ist es nicht. Es ist der pure geistliche Kampf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe das leider jeden Tag aufs Neue immer und immer wieder. Wir sind auch heute mit solchen Momenten konfrontiert. Und aufgrund dessen schreibt Paulus später in einem Brief an die Epheser folgenden Vers. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen steht. Corrie ten Boom hat einmal geschrieben, und ich gebe das nur so wieder, im übertragenen Sinne, er hat gesagt, wenn der Teufel die Leute nicht entzweien kann oder verwunden kann, dann beschäftige ich sie so lange, bis sie erst recht wieder keine Beziehung zu Gott haben können. Und das ist das, was ich heute erlebe. Wir sind so beschäftigt in so vielen Dingen. Ich muss das tun und ich muss das tun und ich muss das tun. Dass es gar nicht so diese unmittelbare Konfrontation ist, sondern dass wir aus uns heraus, aus dieser Beziehung zu Gott, nachher dann entfernt werden. Es ist nicht der Kampf mit Fleisch und Blut, sondern es geht um die Mächte und die Gewalten der Finsternis. Und Paulus, erfüllt vom Heiligen Geist, tritt klar auf. Er konfrontiert Elimas ganz deutlich und direkt. Und das fand ich ziemlich... Da habe ich wohl eine Folie zu wenig gemacht. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Weil da haben wir schon gelesen in Vers 10, du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? Du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Ich wünsche mir manchmal den Mut von Paulus, in so einer Situation so agieren zu können. Aber was passiert dann? Dann passiert ein Wunder in unserem Verständnis. In den Augen aller wird Elimas mit Blindheit gestraft. Da steht, er tappte hilflos umher und suchte jemanden, der bereit war, ihn an der Hand zu führen. Und durch dieses für uns sichtbare Wunder wurde der Prokonsul nachher dann gläubig. Man könnte sagen, was für ein großes Finale in dieser kurzen Sequenz. Die kommen nach Zypern, ziehen durch, dieses Wunder mit der Blindheit und der Prokonsul kommt nachher dann zum Glauben. Man könnte das eigentlich als eine gute Geschichte verkaufen. Aber lasst mich an der Stelle bitte eins festhalten. Das Wunder war nicht die Show. Das Wunder war nicht, dass er blind geworden ist. Das Wunder war, dass ein Mensch zum Glauben gekommen ist. Und es ist auch heute noch eins der größten Wunder, wenn Menschen ihre Herzen öffnen, wenn sie Jesus erkennen und wenn Licht in die Dunkelheit ihrer Leben kommt. Das ist das wahre Wunder. Ich habe euch zum Schluss noch etwas mitgebracht für die nächsten Tagen, Wochen, Monate hoffentlich. Ein paar Takeaways. Erstens, schaff Raum fürs Hören. Wie ich schon gesagt habe, wir leben in einer lauten Welt. Gebet, Fasten, Stille. Ich weiß nicht, wer, bei wem von euch, und da brauche ich jetzt keine Handzeichen, das kann jeder für sich beantworten, bei wem von euch ist das tägliche Routine, Beten, Fasten, Stille? Das sind keine frommen Extras, sondern das sind jene Orte, wo Gott redet. Und ich würde dir einen Vorschlag machen, es einfach konkret zu machen. Schaff dir diese Woche 30 Minuten Zeit, wo du keine Musik hörst, wo du keine Serie schaust, wo du dich von deinem Handy nicht ablenken lässt, wo du vielleicht 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten, wo du dich in die Natur raussetzt und einfach nur sagst, Herr, hier bin ich. Ich höre. Wer das ausprobieren möchte, ich lade den ein, das mal einen ganzen Vormittag zu machen. Es ist eine große Herausforderung, sich einen Vormittag Zeit zu nehmen. Aber die wichtigsten Momente in meinem Leben sind genau dort entstanden. 4 Stunden stille Auseinandersetzung mit Gott und seinem Wort. Kein Handy, nur eine Wasserflasche irgendwo auf einen Aussichtsplatz setzen, wo keine Menschen sind. Du brauchst ungefähr 2 Stunden, wenn du das nicht trainiert hast, um deine ganzen Alltagssorgen irgendwie wegzuschieben, erfahrungsgemäß. Also, was koche ich morgen? Wie geht's meinen Kindern? Was muss ich noch zu tun? Um all diese innere To-Do-Liste nachher dann zur Seite zu schieben, brauchst du ein bisschen eine Zeit, um, jetzt habe ich alle Gedanken gedacht, die mich abhalten können, dir zuzuhören. Aber fang mit 30 oder 60 Minuten an und sag, Herr, das ist die Zeit, wo ich einfach nur dich hören möchte. Und dann stelle ihm die einfache Frage, was ist mein nächster Schritt? Oder was ist dein nächster Schritt für mich? Das zweite ist, warte nicht auf die perfekte Berufung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe schon so oft gehört bei uns in der Gemeinde, ich bin noch nicht so weit, um das und das tun zu können. Ich brauche noch ein bisschen. Ich fühle mich noch nicht reif, das ausprobieren zu können. Gott gebraucht die, die gehen und nicht die, die alles wissen. Oder auch anders gesagt, Gott beruft die Begabten, nicht die Begabten, sondern er begabt die Berufenen. Vielleicht ist dein nächster Dienst ganz klein. Ein Gespräch, ein Gebet, ein Schritt auf jemanden zu. Aber dann lass mich dich heute bitte ermutigen, geh und vertrau, dass Gott dich führt. Und drittens, erwarte geistliche Spannung, aber fürchte dich nicht. Ich habe vor meinem Schreibtisch eine Wand, also zu Hause in meinem Homeoffice habe ich eine Wand und da picke ich mir manchmal so Post-its drauf. Also da habe ich so Namen von Menschen, für die ich zum Beispiel bete, dass jedes Mal, wenn ich über den Bildschirm drüber schaue und mir ein Name in den Sinn kommt, nachher dann ich den lese, dann gibt es ein Gebet. Aber es gibt auch aus den Predigten, wenn ich manchmal so ein Post-it verwende, steht ein Post-it dort, wovor fürchte ich mich wirklich? Wir haben die beste Message der Welt. Und haben wir wirklich vor den Menschen so viel Angst, dass wir nicht bereit sind, ihnen diese gute Nachricht weiterzugeben? Auch wenn Widerstand kommt. Widerstand gehört dazu. Paulus hat ihn erlebt. Jesus hat ihn erlebt. Und wenn du spürst, dass dein Glaube herausgefordert wird, zieh dich nicht zurück, sondern sprich aus, was du glaubst. Mit Liebe, mit Klarheit und mit Mut. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Wir kommen schon zum Schluss. Liebe Geschwister, das Entscheidende in dieser Geschichte ist nicht Paulus Kraft. Es ist auch nicht Barnabas Mut, sondern es ist die Erkenntnis, dass Gott handelt, dass der Heilige Geist sendet und dass Jesus rettet. Der Prokonsul glaubte, nicht weil jemand so brillant gepredigt hat, sondern weil er die Kraft des Evangeliums am eigenen Leib gesehen und erfahren hat. Wir haben einen Gott, der ist nicht fern. Wir haben einen Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und wir haben einen Geist, der unsere Herzen verändert und auch die der anderen. Und das ist auch heute noch wahr. Jesus ist real, er lebt und er sendet dich. Er möchte dich gebrauchen in deinem direkten Umfeld, in deinem größeren Umfeld, Schritt für Schritt, Kilometer für Kilometer, einfach treu. Lass uns noch gemeinsam beten. Ja, wir wollen Menschen sein, die hören und gehen. Mach uns mutig wie Paulus, treu wie Barnabas, offen wie der Prokonsul. Herr, öffne meine Ohren, wenn du sendest. Stärke meine Hände, wenn ich dir diene. Und gib mir Mut, den Widerstand, der kommt, ihm zu begegnen, damit andere dein Licht erkennen. Vater, du hast uns in diese Welt gesetzt, dass wir Licht und Salz sein dürfen für unser Umfeld. Ich möchte dich bitten, dass du uns mit Fähigkeiten und mit Mut ausrüstest, dass wir das voller Freimut an unser Umfeld auch weitergeben dürfen. Hilf uns dabei und segne uns. Amen.